Wir stehen in unserer Betrachtung des Matthäusevangeliums in Kapitel 5. Das heißt, wir beginnen heute mit der Bergpredigt. Kapitel 5 bis 7. Und ich möchte bitten, dass jemand uns schon mal vorliest. Und zwar die Verse 1 bis 42.
Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Lampenständer, und sie leuchtet allen, die im Haus sind. Ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer irgend nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und die Menschen so lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer irgend aber sie tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht töten. Wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber irgend zu seinem Bruder sagt, Raka, wird dem Synedrium verfallen sein. Wer aber irgend sagt, du Narr, wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Einige dich schnell mit deinem Widersacher, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Widersacher dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Cent bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder umkomme, als dass dein ganzer Leib in die Hölle komme. Es ist aber gesagt, wer irgend seine Frau entlässt, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei, bewirkt, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede sei aber ja, ja, nein, nein. Was aber mehr ist als dieses, ist aus dem Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch das Oberkleid. Und wer dich zwingen will, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will.
Vielen Dank. Wir haben letztes Mal gesehen, das Matthäus-Evangelium besteht aus 7 Teilen. Und zwar sind diese Teile deutlich ersichtlich aus dem Text selber. Es gibt immer typischerweise einen einführenden Paragraph, wenn ein neuer Teil beginnt. Und wir haben letztes Mal gesehen, Teil 1, der das Kommen des Messias als König in dieser Welt beschreibt. Das ist Kapitel 1, Vers 1 bis und mit 4, Vers 22. Und da haben wir letztes Mal gesehen, die Verse 23 bis 25 stellen den einführenden Paragraphen dar in den zweiten Teil des Matthäus-Evangeliums, den wir überschreiben können mit Dienst und Lehre in Galiläa. Der Dienst in Judäa, das kommt später. Jetzt geht es um Galiläa. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass eben in Jesaja vorausgesagt war, dass das Licht des Messias in Galiläa aufgehen soll. Und so hatte der Dienst des Herrn Jesus eben einen starken Akzent am Anfang in Galiläa, in dem verachteten Norden. Und jetzt kommt eben diese Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, die zeigt uns, wie der Herr Jesus gedient und wie er gepredigt hat. Und was schon mal auffällt, ist, seine ganze Art und Weise zu predigen war eine absolute Sensation. Er predigte ganz anders als die Rabbiner. Und zwar sehen wir das schon mal in der Schlussbemerkung, Kapitel 7, 28 bis 29. Kannst du das vielleicht noch vorlesen, Andreas?
Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten.
Ja, das ist der abschließende Paragraph, haben wir letztes Mal gesehen. Und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte. Das kommt dann immer wieder. Vollendet hatte, und da merkt man, da ist ein neuer Abschnitt. Nun wird hier gesagt, die Volksmenge war erstaunt über seine Lehre und er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hatte, Autorität hatte. Das leitet dann zum nächsten Abschnitt. Der dritte Abschnitt behandelt nämlich ganz besonders das Thema der Autorität. Aber eben diese Autorität wird schon klar in dieser Lehre, die in Teil 2 so anschaulich anhand dieser Bergpredigt vorgestellt wird. Und Was war denn anders? Nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wenn man einen Eindruck bekommen will, wie gepredigt wurde unter den Schriftgelehrten, dann muss man etwas Talmud lesen. Talmud ist das wichtigste theologische Werk im Judentum nach der Bibel. Und im Talmud ist es ganz üblich. Rabbi sowieso sagte im Namen von Rabbi sowieso. Also typisch, man beruft sich immer auf Autoritäten. Ja, das kennen wir auch so aus der theologischen Literatur. Da wird der zitiert und der zitiert und der zitiert und von Rad hat das gesagt und Wellhausen hat das gesagt und eben. Man beruft sich ständig auf Autoritäten und so war das im Judentum auch. Aber wir haben gesehen in der Bergpredigt kein Zitat von einem anderen Rabbiner. Und was auch noch wichtig ist im Talmud, ist, man unterscheidet verschiedene Perioden von Rabbinern. Und je älter die Periode der Rabbiner ist, desto gewichtiger ist es. Also je älter, desto mehr Gewicht und je jünger, desto weniger. Aber der Herr Jesus beruft sich auf niemanden. Und ganz im Gegenteil, wir haben jetzt beim Lesen wiederholt gesehen, zum Beispiel Vers 21, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Sehen wir, das ist ein Bibelzitat, du sollst nicht töten, aus den 10 Geboten. Und dann gleich, was man so als Kommentar gehört hat, wer aber irgend töten wird, wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch. Und die Elberfelder hat ich kursiv gedruckt, wiedergegeben, um klarzumachen, im Grundtext ist ich betont. Also nicht ich sage euch, ich aber sage euch, sondern ich aber sage euch. Und Vers 27, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch. Ja, jeder merkt, er spricht in eigener Autorität. Und das war völlig unerhört, wie er gesprochen hat. Und was jetzt dazu kommt, diese ganze Predigt stellt dar, dass der Jesus sich gegen die Art und Weise der Bibelauslegung der Rabbiner damals gestellt hat. Also die Bergpredigt war, gerade kann man sagen, eine Totalkonfrontation mit dem Judentum damals. Und gerade dieses Ich aber sage euch. Viele haben den Eindruck, die Bergpredigt, das sei so ein Sozialprogramm, um die Gesellschaft ein bisschen netter zu machen. Ja? Und sie haben die Bergpredigt völlig verpasst damit. Denn die Bergpredigt richtet sich gar nicht an die Allgemeinheit. Es war zwar so, dass das Volk, die Allgemeinheit, hat zugehört, aber schauen wir nochmals in Kapitel 5, Vers 1. Liest jemand? Kurz vor. Verse 1 und 2.
Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach.
Danke, das reicht. Also hier wird ganz klar gesagt, dass der Herr sich in dieser Predigt an seine Jünger richtet. Also an die, die seine Nachfolger waren. Die Allgemeinheit hörte zu, denn wir haben ja in Kapitel 7, Vers 28 gelesen, und es geschah, als Jesus diese Reden vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Also da waren große Mengen von Menschen anwesend, die zugehört haben, aber die Rede hat sich nicht an sie gerichtet. Also eine Lehre an die Jünger des Messias. Und Jünger bedeutet ja Schüler, Student. Auf Hebräisch sagt man Jünger Talmid. Und das ist auch das normale Wort heute für einen Universitätsstudent. Das ist ein Talmid. Auch für einen Schüler, Talmid. Und das waren die Talmidim, die Schüler des Rabbiners. Das war normal, auch damals im Judentum. Ein Rabbiner sammelte Jünger um sich, die er besonders unterwies und eben selber ausbildete, dass sie später auch wieder lehren könnten. Und es war auch typisch, dass Jünger berufen wurden mit dem Satz, folge mir nach. Das haben wir gefunden in Kapitel 4, wie der Herr die Jünger berufen hat. Also die Art und Weise, wie er die Jünger berufen hat, das war ganz normal, auch im Judentum. So hat der Herr auch berufen. Wir haben aber letztes Mal darauf hingewiesen, ein wichtiger Unterschied war, der Herr Jesus war nicht ein ordinierter Rabbiner. Im Judentum spielt die Ordination eine wichtige Rolle, wie später dann in der Geschichte der Christenheit auch, wo es Zeiten gab, heute kann man sich das fast nicht mehr vorstellen, wo nur Ordinierte überhaupt predigen durften. Und wehe, ein Nicht-Ordinierter hat gepredigt, ja, der kam in den Knast, wurde verfolgt, ja? John Bunyans Pilgerreise, ja, wo hat er das geschrieben? Im Knast. Warum? Weil er gepredigt hatte. Ja, warum darf er nicht predigen? Weil er nicht ordiniert war. Und im Judentum war Ordination auch ganz wichtig. Also ein Rabbiner überträgt seine Autorität durch Einsmachung auf den jungen, neuen Rabbiner. Und so hat einer die Autorität dem anderen weitergegeben. Aber der Herr Jesus wurde von keiner Autorität von solchen Menschen eingesetzt. Und er stellt sich sogar gegen die ganzen Autoritäten und sagt, ich aber sage euch. Also man kann sich das nicht genug aufregend vorstellen, wie das damals war, als der Herr so gepredigt hatte. Nun, er richtet sich also an die, die von ihm lernen und ihm nachfolgen wollten. Und noch ein wichtiger Unterschied zu Studenten heute. Die Rabbiner verstanden eben ihre Schüler so, dass sie von ihm lernen, aber nicht nur so theoretisch, das auch, mussten sogar auswendig lernen. Auswendig lernen war sehr wichtig, aber dass sie auch sein Vorbild als Mensch nachahmten. Also Jünger bedeutet mehr als nur ein Student, sondern es bedeutet ein Student, der aber auch das Vorbild seines Lehrers nachahmt im praktischen Leben. Und das ist natürlich ein wichtiger Unterschied. Heute, jeder Universitätsdozent würde entsetzt das von sich weisen, dass er mit seinem ganzen Leben ein Vorbild sein sollte. Sein Eheleben, sein Familienleben und so weiter. Nein, das ist die Meinung heute in unserer Gesellschaft. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mein Privatleben, das geht gar niemandem was an. Ich doziere und das ist es. Oh, das war ganz anders. Und darum war es also wichtig, der Lehrer sollte eben auch ein Vorbild sein. Aber nun sehen wir, der Herr Jesus gab ein ganz vollkommenes Beispiel. Und zwar sagt er nämlich in Vers 17, wenn das nochmals jemand vorlesen kann.
Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Jawohl. Und das ist eine Aussage, die muss man gut verstehen. Das bedeutet, dass der Herr Jesus gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen, indem er es auch vollkommen vorlegte. Er war der einzige Mensch, der die Tora wirklich eingehalten hat. Niemand hat das je getan, aber er hat es vollkommen gemacht. Und darum werden wir jetzt auch sehen, in dieser Bergpredigt zeigt er auch, wie man die Tora richtig auslegen muss. Und er macht deutlich, die Tora ist viel tiefer, als was die Rabbiner sagen. Die Rabbiner und insbesondere die Pharisäer haben ein System aufgebaut, das den Leuten den Eindruck gab, wenn man sich so an diese Regeln hält und diese Auslegungsart, dann kann man eigentlich ein ganz guter Mensch sein, der die Tora einhält. Aber der Herr Jesus sagt, das ist überhaupt nichts. Liest jemand Vers 20 vor, da merkt man, was die Stoßrichtung der Bergpredigt ist.
Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen.
Jawohl. Der Jesus ist gekommen als Messias und hat begonnen, das Reich der Himmel zu predigen. Das haben wir gesehen in Kapitel 4, Vers 17. Da ging der Herr von Nazareth nach Kapernaum umgezogen war, heißt es, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder das Königreich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist ein bekannter Ausdruck auch bei den Rabbinern. Malchut Shamayim, Königreich der Himmel, war die Ausdrucksweise, um zu sagen, das Königreich des Herrn. Aber Herr mit Großbuchstaben. Auf Hebräisch wäre das der heilige Name J-H-W-H, Yahweh. Also, die Rabbiner haben als Ersatzwort, um den Namen Yahweh nicht auszusprechen, um ihn nicht zum Eiteln auszusprechen, haben sie ihn ersetzt durch Himmel. Also das Reich der Himmel, das ist das Reich Yahwehs. Und das ist dieses Reich, das die Propheten im Alten Testament angekündigt haben, dass es errichtet werde, wenn der Messias einmal kommen wird, als König für Israel und dann über die ganze Welt. Und nun sagt der Herr Jesus seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht etwas vollkommen anderes ist, als was die Rabbiner euch gepredigt haben, dann kommt ihr gar nicht ins Reich Gottes hinein. Aber die Pharisäer haben ein System aufgebaut, das der Allgemeinheit den Eindruck vermitteln sollte, wenn man das so einhält, wie das da gelehrt ist, dann kommt man ins Reich Gottes. Das funktioniert. Und schauen wir mal, wie die Leute verführt wurden. Schlagen wir auf Markus 10. Das ist echt dramatisch. Das Gesetz war ja eigentlich gegeben worden als ein Spiegel. Ein Siegel und ein Riegel. Ein Spiegel, es sollte den Menschen zeigen, so bist du. Du bist gar nicht fähig, Gottes Anforderungen zu erfüllen. Das Gesetz war gegeben, um den Menschen zu überzeugen, dass er eigentlich ein Sünder ist und einen Retter braucht, den Messias. Und seine Sünde bekennen muss, den Messias, und dann gerettet wird. Und darum sagt der Herr Jesus in seiner Predigt, tut Buße, also bekennt und bereut eure Sünden, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und das Gesetz sollte also die Menschen gerade dazu führen, dass sie Buße tun und erkennen, dass sie Sünder sind. Aber jetzt habe ich gesagt, Markus 10 aufschlagen. Liest jemand vor, ab Vers 17. Markus 10, ab Vers 17.
Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sprach zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich beachtet von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber wurde traurig über das Wort und ging betrübt weg, denn er hatte viele Besitztümer.
Danke. Also dieser junge Mann hatte den ernsthaften Eindruck, er habe die Tora eingehalten, von Kind auf. Der sieht gar nicht, dass er ein verlorener Sünder ist. Also diese Auslegungsweise hat die Menschen gerade eben verführt, dass sie gar nicht erkannten, wir sind verloren. Nur die Buße kann uns retten und der Glaube an den, an den kommenden Retter. Nein? Und der Herr weiß genau, wo das Problem ist. Der hat ein Geldproblem. Also nicht ein Geldproblem, sondern ein Geldliebeproblem. Geld ist ja nicht an sich ein Problem. Aber die Geldliebe ist ein Problem. Und dort hat der Herr ihn genau dorthin angesprochen. Ich glaube, der Herr sagt ja nicht allen Menschen, sie müssen ihren Besitz aufgeben. Aber er wusste, da ist das große Problem. Und hat ihn darauf hingewiesen. Und du kannst ein Nachfolger werden von mir, dem Messias. Und er wird ganz traurig und geht. Schrecklich. Und man liest nichts mehr von diesem jungen Mann. Man kann sagen, ja, so nahe an der Wahrheit. Ja, aber eben fast errettet, ist überhaupt nicht errettet. Überhaupt nicht errettet. Nein, noch schlimmer, er hat nicht mal erkannt, dass er ein Sünder ist. Und jetzt versteht man auch, warum der Herr Jesus den Pharisäern den Vorwurf macht, sie hätten den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Schlagen wir mal auf, Lukas 13. Lukas 11, meine ich, Vers 52. Da spricht der Herr eben zu den Gesetzeslehren von damals. Und man muss übrigens bedenken, das heutige orthodoxe Judentum in seiner 2000-jährigen Tradition geht zurück auf die Richtung der Pharisäer im Judentum. In der Zeit der Evangelien und der Apostelgeschichte gibt es ja verschiedene Gruppierungen im Judentum, eben die Pharisäer, dann diese ganz liberalen Sadduzäer, von denen wird auch noch die Rede sein, wenn wir Matthäus studieren. Dann gab es auch die Herodianer, die mit der Besatzungsmacht kooperierten. Dann gab es auch die Essener, zu dieser Gruppe gehörte auch die Gemeinschaft von Qumran. Ja, aber die sind alle ausgestorben. Aber die Pharisäer, die haben das Jahr 70 nach Christus überlebt. Und das hat dann das talmudische, rabbinische, orthodoxe Judentum gegeben. Und nun, der Herr Jesus sagt in Lukas 11, 52, ja, gerne.
Weh euch, Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert.
Ja, schrecklich. Ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr habt die Bibel so gelehrt und mit einem falschen Auslegungsschlüssel gelehrt, sodass die Leute meinten, ja, so schaffen wir es. So kommen wir ins Reich Gottes hinein. Und er sagt diesen Führern, ihr seid nicht hineingegangen und die, die eigentlich wollen, die hindert ihr noch daran. Und dieses Hineingehen bedeutet die Tür zum Reich Gottes. Und wo ist diese Tür? Johannes 10, Vers 7, der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür der Schafe, Vers 9, Johannes 10, Vers 9, wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Nur er, der Messias, ist der Zugang. Ja eben, das Gesetz war ein Spiegel, um die Sündhaftigkeit aufzudecken, aber die Pharisäer haben diesen Spiegel so unkenntlich gemacht, dass man dachte, ach, bin ich toll. Wie dieser reiche junge Mann. Und der Apostel Paulus, der als ganz eifriger orthodoxer Jude eine steile Karriere machte als junger Mann, der sagt in Philipper 2, welchen Stand er erreicht hatte. Lesen wir Philipper 3. Verse 4 und folgende.
Obwohl ich auch auf Fleisch Vertrauen habe. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden.
Ja, für untadelig befunden. Aber das natürlich im Rahmen dieser Auslegungsweise. Und er dachte, ja, das ist ganz klar, ich werde ins Reich Gottes kommen. Aber er musste zuerst vor Damaskus zusammenbrechen. Einen richtigen Zusammenbruch erleben. Und darum, also Matthäus 5, Vers 20 ist ein Schlüssel, um die Bergpredigt richtig zu verstehen. Nochmals, wenn eure Gerechtigkeit, sagt er den Jüngern, die der schriftgelehrten Pharisäer nicht bei weitem übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also, er macht klar, dass die Tora falsch ausgelegt worden war. Und jetzt werden wir sehen in der Bergpredigt, wie der Herr Jesus anhand von Beispielen zeigt, wie man das Gesetz richtig auslegen muss. Ich habe gesagt, das Gesetz ist ein Spiegel, dann ein Siegel und ein Riegel. Das sind weitere Funktionen. Gott hat Israel die Tora gegeben, um ihnen zu zeigen, dass sie Sünder sind und den Messias als Erlöser brauchen. Aber zweitens war das ein Siegel der Heiligkeit Gottes. Durch die Tora konnte man erkennen, wer Gott ist, im Kontrast zu uns Menschen. Ja? Und der Jesus ist nun in diese Welt gekommen, Matthäus 5, und er zeigt nochmals dieses Siegel in seinem eigenen Leben, denn er konnte sagen, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und man kann auch übersetzen, in seiner ganzen Fülle darzustellen. Wie ist das Gesetz richtig zu verstehen und wie ist, muss man es richtig ausleben? Und die Evangelien zeigen uns, wie er als einziger die Tora wirklich perfekt ausgelebt hatte, so wie sie eben von Gott gemeint war. Und dann drittens, das Gesetz ist auch ein Riegel, denn Gott hatte das Gesetz Israel gegeben, das als Sklavenvolk aus Ägypten ausgezogen war, um Ordnung in dieses Volk hineinzubringen. Denn dieses Gesetz war ein Riegel gegen jegliches gesetzlose Zusammenleben. Also das Gesetz ermöglichte auch, dass es ein normales, gottgewolltes Zusammenleben als Volk überhaupt geben konnte. Das sind so verschiedene Funktionen des Gesetzes. Aber für uns ist jetzt ganz wichtig im Zusammenhang mit der Bergpredigt, die Tora war gegeben als Spiegel und der Herr Jesus macht jetzt deutlich, wie dieser Spiegel dann wirklich wirkt, sodass jeder zugeben muss, dass er ein verlorener Sünder ist. Da kommt keiner durch. Ja?
Gibt es eine Zeit, wo der Mensch nicht mehr erkennen kann, dass er Sünder ist?
Du meinst jetzt subjektiv, dass er... Also gibt es quasi ein zu spät, wo ein Mensch nicht mehr die Sündhaftigkeit erkennen kann? Gebe ich dich richtig wieder?
Genau, nicht ja. Die Bekehrung unbedingt, sondern dass er
überhaupt erkennt, dass er ein Sünder ist.
Weil unsere Gesellschaft richtet ja immer mehr auch so ab, dass sie eigentlich nicht anerkennen will, dass der Mensch verdorben ist.
Ja, unsere Gesellschaft ist so weit, dass sie meint, sie sei gar nicht verdorben. Das kann man nicht allgemein so beantworten, gibt es einen bestimmten Punkt, wo der Mensch das nicht mehr erkennen kann. Das ist in unserer Gesellschaft sehr speziell. Weil wenn wir ethnologisch Afrika unter die Lupe nehmen, da kann man sagen, Afrika hat man erkannt, durch das Studium der Lebensweise, der Kultur, eigentlich praktisch alle afrikanischen Stämme wussten, es gibt einen Schöpfergott. Aber sie haben ihn nicht verehrt. Normalerweise. Und man hat drei verschiedene Gruppen entdeckt von Stämmen. Es gab solche, die sagten, unsere Vorfahren haben gegen den Schöpfergott gesündigt. Und jetzt ist er zornig auf uns und er ist weit weg von uns. Also das war unter diesen Stämmen in Afrika völlig klar, dass sie Sünder sind. Aber sie wussten nicht, von einem Weg, wie man zurückkommt. Also muss man sagen, kulturgeschichtlich, dieses Bewusstsein der Schuldhaftigkeit, das war da. Aber in unserer Gesellschaft sehen wir eine Entwicklung, die geht dahin, wir sind gar nicht schuldig. Also das ist, ein besonderes Maß von Abfall und Entfernung von Gott, die sogar weiter geht, als was kulturgeschichtlich mit vielen eingeborenen Stämmen geschehen ist. Der Vollständigkeit halber, ich habe gesagt, eine Gruppe hat das so gesagt, eine zweite Gruppe hat gesagt, Gott ist so erhaben und wir sind so kleine Menschen und darum sollen wir ihn auch gar nicht verehren. Er ist viel zu erhaben, das geht gar nicht. Aber eben das Bewusstsein war überall da, von jetzt in diesem Fall weniger die Sündhaftigkeit, aber einfach wie klein wir als Geschöpfe gegenüber dem Schöpfer sind. Und jetzt, was du eben andeutest wegen unserer Gesellschaft heute, die sagt, ich bin rein, da müssen wir aufschlagen, Sprüche 30. In Sprüche 30 beschreibt Agur eigentlich ganz besonders die abgefallene Endzeitgeneration. Und zwar liest jemand vor Sprüche 30, Vers 11. Was eben nicht so allgemein ist in der Geschichte der Völker.
Es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ein Geschlecht, mit was für hohen Augen und erhabenen Augenwimpern. Ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter und dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen.
Ja, das ist dermaßen zutreffend. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen, dabei ist es unflätig. Aber das, muss man sagen, ist eben nicht das Normale, sondern ein besonderes Maß von Abfall. Und der Abfall in unserer westlichen Gesellschaft, die eben einmal christianisiert war, ist eben so weitgehend, dass der Abfall sogar weitergeht als der Abfall der Völker nach dem Turmbau von Babel und ihrem Aufbau von ihren eigenen Religionen wie Hinduismus, Buddhismus, Taoismus und so weiter. Denn der Abfall geht sogar so weit, dass die westliche Gesellschaft sogar beginnt, die Schöpfungsordnung zu leugnen. Ja, zum Beispiel, was ist ein Mann, was ist eine Frau? Das wird total in Frage gestellt. Aber das ist in Indien völlig klar. Und die fragen sich, wie kann man überhaupt so verdreht denken? Und das mit Millionen von falschen Göttern. Aber das ist ihnen klar. Und bei uns ist der Abfall so weit gegangen, dass sogar das, was schöpfungsgemäß eigentlich den meisten Menschen vollkommen klar ist, ist überhaupt nicht mehr klar. Habe ich die Frage ein bisschen beantwortet? Gut. Also, jetzt gehen wir zu Matthäus 5. Und zwar nach diesen paar wichtigen Säulen, um das gut zu verstehen, da muss ich noch sagen, ein weiteres Missverständnis der Bergpredigt ist das, es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich ein staatliches Programm, das Jesus Christus hier gibt. Und damit wird dann sogar die staatliche Autorität, die das Gewaltmonopol hat, nicht wahr? Polizei und die Armee hat das Gewaltmonopol. Und das wird hier wird dann in Frage gestellt, indem man sagt, ja, die Bergpredigt richtet sich eigentlich an die staatliche Ordnung und das Ideal wäre, liest jemand Kapitel 5, nochmals Vers 38, 39.
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel.
Jawohl. Und das können natürlich die linken Ideologen ausnutzen. Denn ihr Ziel ist es ja eigentlich, den Sturz der staatlichen Autorität. Das Endziel ist ja eine klassenlose Gesellschaft, wo es nicht mehr gibt solche, die über andere regieren, sondern alle sind in einem paradiesischen Zustand sich gleich. Von daher kommt diese Ablehnung von Autorität, dieser Hass gegen Polizisten. Die werden hingestellt als die Letzten, ja? Und dann wird natürlich das ausgenutzt. Seht ihr, dass Jesus Christus hat auch so ein Programm gepredigt, nämlich der totale Pazifismus, rechte Wange, Schlag, dann auch die andere hinhalten. Aber das, was der Jesus hier sagt, richtet sich nicht an die Obrigkeit, an die Staaten, sondern an die Jünger, an seine Jünger. In Römer 13 sehen wir ganz klar, der Staat hat von Gott gewollt das Gewaltmonopol und soll das auch ausleben. Römer 13, liest jemand Verse 1 und 1 bis 4.
Jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Diejenigen aber, die bestehen, sind von Gott eingesetzt. Wer sich daher der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil über sich bringen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der Obrigkeit nicht fürchten? So übe das Gute aus und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber Böses verübst, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der das Böse tut.
Ja, also hier wird klar gesagt, dass Gott der Obrigkeit das Schwert gegeben hat. Und das Schwert ist nicht da, um unter den Armen zu kitzeln. Ja? Also das Gewaltmonopol von Polizei, ein Polizist hat nicht den Auftrag übrigens, wenn einer nicht recht tut, auf der Straße ihn zu erschießen. Aber er hat die Möglichkeit der Selbstverteidigung. Wenn sein Leben durch einen auf der Straße gefährdet wird, dann kann er Gebrauch machen zum Selbstschutz von der Schusswaffe. Aber das Ziel ist nicht zu töten, sondern auszuschalten. Aber es gibt spezielle Kontingente der Polizei, die bekommt in gewissen Fällen den Auftrag zu töten. Zum Beispiel vor längerer Zeit war das in Chur in der Schweiz so, da war ein Mann auf dem Dach und der hat von da oben Leute erschießen wollen. Und da bekam ein Spezialtrupp, das sind nicht die normalen Kantonspolizisten bei uns, sondern ein Spezialtrupp den Auftrag, töten. Also das ist ein spezieller Fall. Der musste erschossen werden, um andere Menschen zu schützen. Aber warum? Weil der Staat eben das Schwert bekommen hat, um das aber in gerechter Weise und nicht in mutwilliger Weise einzusetzen. Und das wird mit Römer 13 ganz klar gemacht. Also Römer 13 ist eine ganz klare Verurteilung von jedem Anarchismus. Ja, jetzt haben wir da noch verschiedene Fragen. Zuerst hier.
Meine Frage geht jetzt auf den Vers 17. Und zwar sagt Jesus, ich bin nicht gekommen aufzulöschen, sondern zu erfüllen.
Ja.
Und wenn wir jetzt die anderen Verse betrachten, wo er sagte, ich aber sage. Und dann sagt er aber doch etwas anderes, als wie vorher sagt. Wie kann das sich so verstehen?
Ja,
von der einen Seite sagt er, es ist nicht zu löschen. Und von der anderen Seite, wenn man den Vers auch 38 genau liest, ja, dann sagt er doch was anderes. Ja. Ich sage aber. Ja.
Es ist so, dass der Jesus hier nicht die Tora, das Gesetz in den fünf Büchern Mose, korrigiert, sondern Er korrigiert die falsche Auslegung der Pharisäer. Er sagt, das werden wir anhand des 6. und 7. Gebotes sehen, wenn wir ab Vers 21 betrachten und dann ab Vers 27, zuerst das 6. und dann das 7. Gebot, da erklärt der Jesus, wie das genau gemeint war. Also er spricht nicht gegen die Tora, sondern gegen die falsche Auslegung. Und gut, Sie haben jetzt hingewiesen auf Vers 38. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das sagt ja die Tora. Und der Jesus sagt, ich aber sage euch. Der Punkt ist der, der Jesus verurteilt nicht die Aussage der Tora, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist eine strafrechtliche Bestimmung in der Tora. Und zwar bedeutet das Folgendes, das bedeutet nicht, wenn einer dem anderen Zahn ausgeschlagen hat, dann wird der Richter dem anderen auch den Zahn rausschlagen. Nein, sondern diese Ausdrucksweise Zahn um Zahn, Auge um Auge, bedeutet, die Strafe, die das Gericht bestimmt, muss dem Straftatbestand entsprechen. Also, wenn einer zum Beispiel gestohlen hat, das ist schlimm, aber wenn im Islam ihm dafür die Hand abgehackt wird, dann ist das eine so üble Sache. Denn Hand abhacken, das ist eine Behinderung fürs ganze weitere Leben. Und das entspricht überhaupt nicht dem Straftatbestand, sagen wir, einer hat 100 Schweizer Franken gestohlen. Oder das entsprechende in saudi-arabischer Währung, ja? Sagen wir mal so. Ja, das ist eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Bestimmung bedeutet, eben die Richter müssen das Maß so, der Strafe so bestimmen, dass es wirklich gerecht ist. Und dem entspricht, man kann nicht jemanden für ein gewisses Delikt bei Lidl dann für 10 Jahre in den Knast tun. Das ist nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es muss dem entsprechen, was er im Lidl angerichtet hat. Ja? Und jetzt ist aber folgendes Problem, wenn jetzt diese strafrechtliche Bestimmung angewandt wird auf das tägliche Zusammenleben, dann vermischt man Strafrecht mit Zivilrecht. Und der Herr Jesus sagt, ich aber sage euch, wenn dir jemand auf die Wange, ja, es gibt Leute, die machen aus jeglichem Zivilrechtlichen, die gehen sofort aufs Gericht und die ziehen durch. Und wenn das nicht reicht, dann nächste Instanz, ja, bis hinauf. Das sind streitsüchtige Leute. Die sind nie glücklich, die sind immer am Streiten. Ja, im Zivilrechtlichen muss man Dinge einstecken können, wo man einfach das stehen lässt und nicht immer sein Recht durchsetzt. Und das sagt der Herr Jesus da. Also nicht gegen die Tora, sondern gegen die falsche Anwendung, dass man Strafrechtliches mit dem Zivilrechtlichen vermischt oder vertauscht. Ja, also da sind wir jetzt ein bisschen vorausgegangen, aber wir werden jetzt Schritt für Schritt durchgehen und das noch deutlicher sehen.
Es geht um den Gehorsam gegenüber der Staatsgewalt. Wenn man ein Beispiel sieht, es funktioniert nicht immer. Drittes Reich zum Beispiel, da kann man einem Staat nicht gehorsam sein, der gegen göttliche Ordnungen verstößt.
Genau, also jetzt hatten wir es gehabt von Gehorsam gegenüber dem Staat nach Römer 13. Aber Sie sagen jetzt, und dann haben wir aber das Problem, wenn ein Unrechtsstaat an der Macht ist, wie im Hitlerreich, was ist dann? Nun, da haben wir die Bestimmung in Apostelgeschichte 4. Schlagen wir das auf. Das ist sehr wichtig. Aber diese Ausnahmebestimmung soll unserer Regierung, der Bundesregierung, nie Angst machen, dass Christen gefährlich werden können. Das ist nur eine Ausnahmebestimmung, die nicht einfach alles über den Haufen wirft. Liest jemand vor, Kapitel 4, Vers 19 bis 20.
Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden.
Der Zusammenhang, der oberste Gerichtshof von Israel hat bestimmt, dass die Jünger des Herrn Jesus nicht mehr evangelisieren dürfen. Und da sagen die zwei vor Gericht, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Also wir müssen sich selber überlegen, das geht natürlich gar nicht. Auch ein oberster Gerichtshof kann nicht etwas fordern, was gegen Gott geht. Und dann lesen wir doch dazu Kapitel 5, Vers 29 in derselben Apostelgeschichte. Petrus sagt auch da:
Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen.
Jawohl. Also wenn der Staat von uns fordert, etwas zu tun, was ein Unrecht ist, dann müssen wir diesen Punkt verweigern. Aber diese Weigerung der Apostel bedeutet nicht, dass sie den Sanhedrin nicht mehr als Gericht anerkannten. Sie haben ihn nach wie vor als höchste Instanz Israels anerkannt, aber in diesem einen Punkt nicht. Und das ist ja übrigens auch der Grund, warum im deutschen Recht ein Zusatz gemacht wurde nach dem Krieg, der die Möglichkeit von Gehorsamsverweigerung ermöglicht, wenn der Staat etwas Unrechtes verlangt. Das haben wir in unserem Schweizer Recht nicht. Also diese Klausel ist sensationell, die Deutschland nach wie vor hat. Und das war aus der Lehre der Geschichte gezogen. Es gibt Situationen, wo Menschen den Gehorsam der Obrigkeit gegenüber verweigern müssen. Und das wird sogar im deutschen Recht geschützt.
Aus Gewissensgründen.
Aus Gewissensgründen, ja. Und Gewissensgründen bedeutet eben, das Gewissen ist gebunden an Gottes Wort, an Gottes Bestimmungen. Und das wünschte ich mir auch im Schweizer Recht. Nur, das Problem ist ja dann, wenn der Richter anwendet, ob er dann das eben in jedem Fall so umsetzt, die Erfahrung zeigt, dass das leider nicht der Fall ist. Denn da sind Leute in Deutschland schon verurteilt worden, aus Gewissensgründen konnten sie etwas nicht, und sie wurden trotzdem bestraft. Aber man hat immerhin noch die Möglichkeit, rechtlich auf diese Bestimmung zurückzugreifen. Aber eben ganz wichtig, das bedeutet ja also nicht, dass man das Hitler-Regime hätte stürzen können. Jetzt als Christ. Das war nicht der Auftrag. Ja, das ist das Problem mit Bonhoeffer. Ja. Und dort ist er zu weit gegangen. Eben der Auftrag, den Sturz zu vollziehen, ist sicher nicht der Auftrag der Gemeinde. Aber dass wir Juden nicht verstecken, das wird nicht akzeptiert. Also Christen haben ganz klar gewusst, wenn wir jüdisches Leben retten können, dann müssen wir das tun, auch wenn der Staat gegen uns vorgeht. Ja, aber gehen wir doch jetzt der Reihe nach durch. In Matthäus 5, Vers 1 haben wir gesehen, der Herr Jesus steigt auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Er setzt sich. Im Judentum ist es üblich, in der Synagoge, der Chazan steht beim Vorlesen der Tora, aber dann beim Lehren sitzt man. Und darum, der Herr Jesus hat sich hier gesetzt, um zu lehren. Auch in Lukas 5, wo eine große Volksmenge kommt, der Herr Jesus ist am See Genezareth, dann geht er etwas hinaus, weil die Volksmenge drückt, auf das Schiff, und im Schiff setzt er sich und lehrt. Lukas 5. Jetzt aber Frage, warum heißt es hier auf den Berg? Warum steht hier nicht auf einem Berg? Oh, dann denkst du, das war auf dem Hermon. Aber der Jesus war ja da in Galiläa. Jetzt haben wir ja in Kapitel 5 bis 7 seinen Dienst und seine Lehre in Galiläa. Hermon ist nicht in Galiläa. Ja.
Das ist der Berg direkt in der Nähe von Kapernaum.
Ja, der Herr ist ja nach Kapitel 4 von Nazareth nach Kapernaum gegangen, am Nord, Westende des Sees Genezareth und Kapernaum liegt am Fuß eines Berges. Der Berg ist eben der Berg, den man heute in Israel nennt Har HaOsher, der Berg der Glückseligpreisung. Har HaOsher, das ist dieser Berg, wo der Herr Jesus begonnen hat, dann in Vers 3 zu sagen, selig die Armen im Geist oder glückselig, Vers 4, glückselig die Trauernden und so weiter. Das ist dieser Berg. Es ist interessant, die Bergpredigt wird in Lukas beschrieben, in Kapitel 6, aber dort liest man von einem Platz. Schlagen wir mal auf, Lukas 6. Da sieht man auch, wie groß die Volksmenge war, die da zugehört hatte. Liest jemand Kapitel 6, Vers 17?
Und er stieg mit ihnen hinab und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem und von der Meeresküste von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören und geheilt zu werden von ihren Krankheiten. Auch die, welchen von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle.
Ja, und dann sehen wir, wie der Herr da spricht. Und es gibt hier eine kürzere Fassung der Bergpredigt im Folgenden. Nun sieht man hier, diese Volksmengen kamen also aus ganz Judäa, also ganz Südisrael, aus der Hauptstadt Jerusalem, dann auch aus dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon, aus dem heutigen Libanon. Also riesige Volksmassen, aber der Herr lehrt seine Jünger. Die hören dazu, aber hier steht auf einem ebenen Platz. Liberale Theologen haben gesagt, seht ihr, da sieht man, wie ungenau die Evangelien sind. Matthäus platziert das Ganze auf einem Berg, Lukas auf einem ebenen Platz. Nun, erstens müsste man sich überlegen, ist es ganz klar, dass es das gleiche Ereignis ist? Matthäus 5 und Lukas 6. Ich meine, der Herr könnte ja eine gleiche oder ähnliche Predigt auch an einem anderen Ort gehalten haben. Spurgeon sagte sich, ich wiederhole keine einzige Predigt. Aber ich kenne niemand anderen, der so gedacht hat. Ja? Also man kann eine Predigt da und ähnlich an einem anderen Ort und noch ein bisschen ähnlich, immer angepasst natürlich an die Hörer, wieder woanders wo verkündigen. Also das wäre schon mal eine Möglichkeit. Aber es gibt zusätzliche Argumente, um darauf hinzuweisen, das ist schon das Gleiche. Aber jetzt muss man eben mal vor Ort die Sache anschauen. Da sollten mal diese liberalen Theologen mitkommen, mal eine richtige Israel-Reise machen. Eine richtige, wo man eben die Glaubwürdigkeit der Bibel illustriert und darlegt. Und zwar ist man auf dem Har HaOsher, auf dem höchsten Punkt, da haben die Franziskaner jetzt ihre Kirche, aber da oben kann man runterschauen, da geht der Berg so steil runter und zwar auf der Westseite und dann gibt es einen riesigen Platz, aber immer noch auf dem Berg. Aha. Ja, ein ebener Platz, aber auf dem Berg. Und dann ist es ganz fantastisch, wenn man jetzt auf dem höchsten Punkt ist, da kann man wunderbar zur Volksmenge auf dem Platz da sprechen. Und wir haben das wiederholt ausprobiert. Einer musste dort hinstehen, oben, und die Bergpredigt vorlesen. Aber ich habe ihm gesagt, nicht pressen mit der Stimme, normal sprechen. Und wir waren unten, da steht jedes Wort. Jedes Wort. Das ist akustisch eine so ideale Situation. Und da sieht man wunderbar, Matthäus 5 und Lukas 6 passt genau zusammen. Und das zeigt uns übrigens auch, dass es dem Herrn Jesus wichtig war, dass die Menschen hören. Weil hören ist ja die Voraussetzung, überhaupt zu verstehen. Wenn man nicht hört, dann kann man auch nicht verstehen. Und wenn man nicht versteht, dann kann man auch nicht tun. Und für den Herrn Jesus waren die drei Stufen wichtig. Die Menschen müssen hören, das Wort, und dann können sie verstehen und dann können sie es auch tun. Und darum hat er darauf geachtet und hat diese Situation auf diesem Berg ausgenutzt, damit die Leute wirklich gut hören. Das sehen wir übrigens auch in Lukas 5. Das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Der Herr ist am See Genezareth, die große Volksmenge drückt ihn dort und dann bekommt er von Petrus das Schiff, um etwas hinauszufahren, setzt sich und predigt. Vor einigen Jahren gab es in der damals besten Zeitung in der Schweiz, die NZZ, aber die hat sich auch verändert in der Zwischenzeit. Das ist so wie mit all diesen Medien. Unglaublich. Aber eben, sie ist immer noch gut, aber eben gut unter den Schlechten, würde ich sagen. Und es ist so, dass da hat ein bekannter Akustiker in der Schweiz, Eckenschwil, einen Artikel geschrieben über Akustik in Kirchen. Und dann schreibt er, Jesus habe das so angewendet in Lukas 5. Er sei mit dem Schiff hinausgefahren und es ist so, wenn der Direktschall D vom Schiff zu den Leuten einen Unterschied von etwa 12 Meter hat zum indirekten Schall, das wäre also der Schall vom Schiff auf die Wasseroberfläche und dann zu den Leuten. Ja, da gibt es so ein Dreieck, kommt raus. D, die gerade Linie, die Brechung, das würde ich sagen R, muss 12 Meter länger sein, dann erhöht das die Verständlichkeit enorm. Sieht man auch da, der Herr, damals hatte man keine Mikrofone, wie hier, aber der Herr hat darauf geachtet, dass die Menschen hören, damit sie verstehen und damit sie es dann auch tun. Jetzt machen wir Pause und dann wollen wir verstehen, was diese Glückseligpreisungen bedeuten, diese neun, die jetzt folgen. Wir fahren weiter in Matthäus 5. Jetzt kommen wir zu den Glückseligpreisungen, die die ganze Rede eröffnet. Und zwar neunmal haben wir glückselig in Vers 3 und das neunte Mal in Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen. Das Wort glückselig ist natürlich ein Wort, das aus dem heutigen Wortschatz verloren gegangen ist. Als Hilfe. Es gibt ganz viele Wörter, alte Wörter, verbunden mit selig. Zum Beispiel trübselig. Das ist ein Leben, das ist voll von trüben, traurigen Gedanken. Es gibt Leute, die sind leutselig. Die können nicht alleine sein, die müssen immer mit anderen Leuten zusammen sein und Gemeinschaft pflegen. Die sind leutselig. Und es gibt Leute, die sind redselig. Ja, die können einfach den Mund nicht halten. Aber glückselig ist also ein Leben, das erfüllt ist von einem tiefen inneren Glück. Und es muss dann eben nicht eine äußere Freude sein, es ist eine Freude, die noch viel tiefer unter dem Segen Gottes im Herzen gepflanzt ist. In den Psalmen finden wir 25 Mal den Ausdruck glückselig. Und das Buch der Psalmen beginnt damit. Aschrei, das ist es schon, Haish, glückselig der Mann. Aber Aschrei ist ganz wörtlich Glückseligkeiten des Mannes, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Also ein ganz typischer hebräischer Ausdruck und bezeichnet einfach einen Menschen, der unter dem Segen Gottes steht und in Gemeinschaft mit Gott ist und dadurch ein inneres Glück, einen inneren Frieden erlebt. Ein Studium von all diesen 25 Stellen in den Psalmen hilft einem zu verstehen, was glückselig effektiv bedeutet. Ich möchte eine Schlüsselstelle aber noch zusätzlich aufschlagen zu Psalm 1,1 hinzu. Psalm 32, Verse 1 und 2. Diese zwei Verse werden übrigens im Neuen Testament in Römer 4 zitiert. Und damit haben wir glückselig in den Psalmen in der Bibel 27 Mal. 3 mal 3 mal 3. Ja, liest jemand vor, Psalm 32, 1 und 2.
Von David, ein Maskil. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist.
Ja, also hier geht es um das innere Glück des Menschen, wenn er die Vergebung, die völlige Vergebung seiner Schuld vor Gott annehmen kann im Glauben und sich dessen bewusst wird. Nun, genau diesen Ausdruck benutzte Herr Jesus in dieser Rede an die Jünger. Und das Erste, was er sagt, ist: Glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Und das haben viele so falsch verstanden. Wir haben ja gesehen, die Bergpredigt wurde ja durch die Zeiten hindurch so falsch verstanden, falsch angewendet. Aber auch gerade dieser erste Vers, und man hat das hingestellt als Arme im Geist, das heißt ein bisschen die Beschränkten, die Dummen, ja? Aber die Armen im Geist heißt übrigens nicht die Armen am Geist, sondern die Armen im Geist. Der Geist des Menschen umfasst unsere Möglichkeit des höheren Denkens. Im Psalm 77 sagt der Psalmist, er hat die früheren Zeiten durchdacht und sein Geist in ihm habe geforscht. Affen können nicht über die Geschichte nachdenken. Ja? Also diese Art von höherem Denken gibt es im Tierreich nicht. Darum sagt auch Jesaja 30, die Pferde, da geht es jetzt nicht um Affen, sondern um Pferde, die Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Seelisches Leben wird dem Tierreich zugesprochen. Schon im Schöpfungsbericht haben wir oft diesen Ausdruck lebendige Wesen, und das ist im Hebräischen eigentlich lebendige Seelen. Ja? Nefesh, genau. Und seelisches Leben kann man ja sehr schön illustrieren anhand eines Hundes, der sehr nuancierte Gefühle auch ausdrücken kann und den Menschen rüberbringen kann, ja, und auch empfänglich ist für Gefühle des Menschen. Das ist grandios, großartig, nicht wahr? Aber eben dieses höhere Denken nicht. Der Geist ist eine Befähigung des Menschen. Und wir sehen in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, dass dort der Mensch beschrieben wird in seiner Dreiteiligkeit als Geist, Seele, das ist das Ich, die Persönlichkeit, und Leib. Und nun sagt der Herr Jesus, glückselig die Armen im Geist, das sind die Menschen, die sich bewusst sind, wie arm ich vor Gott bin. Eben, das sind genau die, die sich bewusst sind, die Tora ist der Beweis, dass ich verloren bin. Die Tora ist nicht dazu da, um mir auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, was für ein toller Mensch bin ich. Und die können eigentlich alle mal so richtig dankbar sein, dass sie mich überhaupt haben in der Gesellschaft. Ja, und oder wie eben der reiche Jüngling aus Markus 10. Ich habe das alles beobachtet von Jugend an. Und der Apostel Paulus, der hat sich früher gesehen als, was die Gerechtigkeit im Gesetz betrifft, tadellos. Wow, das ist eine Eins in Deutschland. Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Glückselig die Armen im Geist, das sind die sehen, ich muss kapitulieren. Nur durch die Gnade und die Vergebung Gottes kann ich eben vor Gott bestehen. Und nur so kann ich in das Reich der Himmel, eben das Reich, das Königreich des Messias, überhaupt eingehen. Das ist die Basis. Da fängt die Bergpredigt an. Mit der Bekehrung, muss man sagen. Und dann geht der Herr aber weiter und sagt, glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ja, diese Welt ist eine gefallene Welt. Und wenn der Herr Jesus einmal in dieser Welt dann das Königreich der Himmel aufrichten wird, das wird er tun, wenn er das zweite Mal kommen wird, in Macht und Herrlichkeit, dann werden alle, die unter diesen Missständen einer gefallenen Schöpfung, einer gefallenen Welt, einer gefallenen Gesellschaft trauern, die werden dann getröstet werden. Und dann die dritte Glückseligpreisung: Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das ist eigentlich ein Rückbezug auf Psalm 37, Vers 11. Sehr interessant. Gerade für die, die mit ihrer Ersatztheologie behaupten, im Neuen Testament hat Israel gar nichts mehr als Nation zu suchen. Und auch all die Landverheißungen an Abraham, das muss man vergeistigt verstehen. Israel hat keine Möglichkeit mehr, das Land Israel für sich zu beanspruchen, aus biblischen Gründen. Ja? So wird argumentiert. Und die Ersatztheologie beherrscht die liberale Theologie, aber nicht nur die. Auch ein großer Teil der Evangelikalen ist beherrscht durch die Ersatztheologie, die sagt, Israel hat alles verloren mit der Verwerfung des Messias. Die Gemeinde oder die Kirche hat nun allen Segen geerbt und Israel hat nur noch die Möglichkeit, an den Segen dranzukommen, insofern ein Jude eben zur Kirche gehört. Aber Israel als Israel hat keine Verheißungen mehr. Ja, der Jesus sagt hier, glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und das ist gemeint, das Land Kanaan. Das Land Israel. Psalm 37, liest jemand Vers 11.
Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil.
Jawohl. Und dann kannst du noch gleich weiter zitieren. Lies mal noch Vers 22.
Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen und die von ihm Verfluchten werden ausgerottet.
Jawohl. Da gibt es eine ganz klare Zusage, alttestamentlich, vom Landbesitz. Und noch einmal in Vers 29.
Die Gerechten werden das Land besitzen und für immer darin wohnen.
Vers 34.
Harre auf den Herrn und halte seinen Weg ein, und er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du zusehen.
Jawohl. Da geht es tatsächlich darum, wenn der Messias kommen wird, das zweite Mal als Richter der Welt, dann wird er eben über alle Gottlosigkeit in dieser Welt das Gericht bringen, aber der Überrest aus Israel wird das Land besitzen bis ans Ende der Welt. Darum heißt es auf immer da. Und der Jesus nimmt also neutestamentlich Psalm 37 auf, und das gilt auch neutestamentlich. Es gibt keinen Ersatz von all diesen Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat. Und Gott hat Abraham versprochen, 1. Mose 17, Israel, den Nachkommen von Abraham, das Land zu geben, das ganze Land Kanaan in Ewigkeit. In Ewigkeit bedeutet, solange die Welt besteht. Und der Herr Jesus nimmt das hier wieder auf und bestätigt ganz klar, dass diese Landverheißung für Israel nach wie vor Gültigkeit hat, auch neutestamentlich. Dann die nächste Glückseligsprechung: Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der Recht zu Unrecht erklärt wird und Unrecht zu Recht. Aber alle, die dem Herrn Jesus angehören, die dürfen wissen, der Tag wird kommen, wo er die absolute Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt einführen wird. Und dann, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Und wir werden dann in der weiteren Bergpredigt sehen, wie der Herr Jesus das erwartet von seinen Jüngern, wie ihr Umgang mit anderen Menschen, auch mit anderen Gläubigen, eben von dieser Barmherzigkeit, von dieser Vergebungsbereitschaft gekennzeichnet sein soll. Und wer sich daran hält, glückselig. Und dann ein Wort, ganz wichtig für Gagarin. Das war ja der erste sowjetische Kosmonaut im Weltall. Er hat gesagt, ich war da oben und habe Gott nicht gesehen. Ja, aber hier steht, glückselig die reinen Herzens sind. Hatte Gagarin ein reines Herz?
Nein.
Nein. Ja, und das ist sowieso eine zukünftige Verheißung. Glückselig die reinen Herzens sind. Das sind eben Menschen, die nicht von sich aus gut sind, sondern die erkannt haben, wie arm sind wir vor Gott. Wir brauchen seine Vergebung. Und wenn er unsere Herzen reinigt, dann haben wir ein reines Herz. Und hier ist eine Verheißung, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen werden. Und dann, Vers 9, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und da werden wir auch sehen, wie der Herr Jesus eben zeigt, im zivilrechtlichen Alltag, da geht es nicht darum, ständig Recht zu haben und auf sein Recht zu bestehen, ja? Sondern da geht es eben darum, dass man auch auf Frieden stiftet. Und dann erweist man sich als wirklich aus der Familie Gottes. Die werden Söhne Gottes heißen. Und schließlich Vers 10, glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihr ist das Reich der Himmel. Also der Herr macht hier klar, seine Nachfolger werden einen schwierigen Stand haben. Denn er trat schon mit der Bergpredigt in Konfrontation mit dem orthodoxen pharisäischen Judentum und seine Nachfolger müssen das zu spüren bekommen. Und da gibt es aber eine wunderbare, glückselig Sprechung, die um seinetwillen, um seiner Sache willen verfolgt werden. Und auch Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Da sagt der Herr, freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und damit macht der Herr klar, die Jünger sind gewissermaßen in der Tradition der früheren alttestamentlichen Zeugen, den Propheten, und jetzt seine Jünger sind jetzt seine Zeugen und die werden genauso verfolgt werden, wie das normal war im Alten Testament bei den Propheten. Die haben leiden müssen, aber sie dürfen trotzdem ein inneres Glück haben, weil sie wissen, sie stehen unter dem Segen Gottes. Und es gibt Lohn. Und das ist noch eine ganz wichtige Sache. Das Neue Testament lehrt, der Römerbrief stellt das so eindrücklich dar, der Mensch kann nichts beitragen für seine Rettung. Die Rettung ist aus reiner Gnade für solche, die arm sind im Geist. Aber für die, die gerettet worden sind, ist es nun wichtig, dass sie dem Herrn die Treue halten und seinem Wort gemäß leben und dafür gibt es Lohn. Also das muss man unterscheiden. Lohn hängt zusammen mit dem Leben als bekehrter Mensch in der Nachfolge, aber als Mensch vor der Bekehrung, man kann nichts Gott bringen und irgendwie verdienen, um gerettet zu werden. Da muss man erkennen, nein, die Tora zeigt, wir sind alle vor Gott arm, mittellos und können ihm nichts bieten. Da gibt es keinen Lohn. Es ist alles reine Gnade. Aber in der Nachfolge gibt es Lohn. Und hier spricht der Herr sogar von großem Lohn. Das ist so das erste Stück in der Bergpredigt. Und dann zeigt der Herr...
Zwei Fragen, wenn ich darf.
Ja, gerne.
Also die eine Frage ist eine sprachliche. Das Wort glückselig oder selig. Zweimal spricht Paulus in 1. Timotheus von dem seligen Gott.
Genau.
In Kapitel 1, Vers 11 und auch 6, Vers 15. Der selige und alleine Gemachthaber.
Genau.
Ist es dasselbe Wort, griechisch? Und wenn ja, was sagt es dann über Gott aus?
Das war jetzt die erste Frage.
Die war die erste Frage. Die andere Frage ist jetzt wieder zur Bergpredigt insgesamt. Was würdest du Menschen entgegnen, die sagen, die Bergpredigt ist nicht für die Gemeinde? Denn die Gemeinde ist erst später genau. An Pfingsten entstanden und Paulus sagt dann, was zur Gemeinde gehört, an Ordnung und so weiter. Was würdest du da antworten?
Jawohl. Also die erste Frage ist sehr einfach zu beantworten. Man muss einfach nachschauen im Grundtext. Und es ist das gleiche Wort. Makarios. Also auch in 1. Timotheus 1 und Kapitel 6. Und dort heißt es aber von Gott. Und die Übersetzer haben, merkt man, die haben irgendwie gezögert. Und die haben in der Elbefelder, schon in der alten Elbefelder übersetzt mit der selige Gott. Können wir das kurz aufschlagen? Die haben irgendwie gezögert zu schreiben, der glückselige Gott. Aber es ist genau das gleiche Wort. Makarios. Aber auf Gott bezogen. Und da merkt man, die Übersetzer haben hier irgendwie ein bisschen gezögert. Kann man sich so ausdrücken in Bezug auf Gott? Ja. 1. Timotheus 1, Vers 11, da spricht Paulus über das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das ihm anvertraut worden ist. Also da steht wirklich der glückselige Gott. Und dann in 1. Timotheus 6, Vers 15, da heißt es eben von Gott, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Ach, da steht der glückselige Gott. Und das bedeutet eben Folgendes. Gott ist dreieinig. Das lehrt uns das Alte Testament und auch das Neue. Und wir sehen in der Gottheit Gott, der ewige Vater, Gott, der ewige Sohn und der ewige Geist, da sehen wir eine Beziehung. Und wir sehen, dass es eine Beziehung der Liebe gibt von dem ewigen Vater zu dem ewigen Sohn. Und Gott ist von Ewigkeit her. Aber Gott, der Vater, hat völliges Glück in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit seinem Sohn gefunden von Ewigkeit her und auch umgekehrt. Und das ist übrigens auch darin enthalten, in Johannes 1, Vers 18 lesen wir, der einzige Sohn hat Gott, niemand hat Gott jemals gesehen, der einzige Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Was heißt das, in des Vaters Schoß? Das wird in Johannes 13 eigentlich geklärt. Am letzten Passa, da saß Johannes, also saß, am Passa musste man ja auf Matten liegen, an einem Triklinum, an einem dreiteiligen Tisch. Und Johannes lag so auf seiner Matte, dass wenn er mit seinem Kopf etwas nach hinten ging, dann kam er an die Brust des Herrn. Und darum heißt es, dass Johannes lag im Schoße Jesu. Das ist genau der gleiche Ausdruck wie in Johannes 1, wo es heißt, dass der Jesus eben, er der Sohn, der einzige Sohn im Schoß des Vaters war. Das heißt also, da war eine Gemeinschaft der Liebe und der gemeinsamen Freude, nicht wahr, wie in der Tischgemeinschaft, von Ewigkeit her da. Und Gott hätte uns Menschen überhaupt nicht gebraucht und auch die Engel nicht. Gott ist in sich völlig genügsam, von Ewigkeit her. Er hätte nie die Welt schaffen müssen, seinetwegen. Er ist der glückselige Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt. So wird er so eindrücklich beschrieben in 1. Timotheus 6. Und trotzdem wollte Gott Menschen erschaffen. Und trotzdem wollte er, dann als die Menschheit gefallen war, Menschen erlösen und sie zu seinen Kindern machen. Zu seinen Söhnen und Töchtern. Also etwas ganz Gewaltiges. Und eben, das wird in diesem Wort ausgedrückt, was Gott in sich selber ist von Ewigkeit her. Und darum, ich bedauere es, dass man nicht den Mut hatte, zu übersetzen, der glückselige Gott.
Ich habe kurz etwas. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ich habe ja noch eine französische Bibel. Dort steht in Timotheus Pianere, ja, was auf Deutsch eigentlich auch glückselig übersetzt werden kann. In der Darby, in der alten, so wie in der neuen, in der Sekunde 21. Der von diesem,
ja,
neuere,
ja. Also, er sagt in der französischen Übersetzung, wird glückselig übersetzt mit bienheureux. Heureux heißt glücklich. Und bien drückt aus eben ganz glücklich. Und das drücken wir dann eben aus mit glückselig. Ja? All die Übersetzungen, die haben selig sind, die Armen selig, das geht auch. Aber es ist ein bisschen zu schwach. Ja? Ich war im Schweizerdeutschen haben wir glückselig schon gar nicht. Und dann sage ich manchmal, so, es geht um eine Bibelklasse, sowas, dann sage ich, wie würdet ihr auf Schweizerdeutsch übersetzen glückselig? Da gehen die Menschen. Und dann vielleicht überglücklich. Ja, genau, das ist es. Und das kann man auch auf Hochdeutsch sagen, ja? Überglücklich. Aber eben, es ist nicht einfach eine. Es braucht gar nicht eine extravertierte Freude zu sein, sondern diese tiefe Freude des Bewusstseins, der Gemeinschaft und des Segens Gottes im Herzen. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 6, dass, können wir es kurz aufschlagen, dann versteht man eben, was dieses innere Glück effektiv meint. Und zwar, also Kapitel 6, da sagt er in Vers 9, als Unbekannte sollen wir uns erweisen, als Gottes Diener, als Unbekannte und Wohlbekannte, nicht wahr? Da ist man, wird man anerkannt, bei anderen wird man völlig ignoriert, macht nichts. Als Unbekannte und Wohlbekannte, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und nicht getötet, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend, als Arme, aber viele reich machend, als nichts habend und alles besitzend. Denn unserem Vater gehört alles. Ja? Und ja, das kann man eine Zugfahrt machen, dann sieht man ein schönes Schloss da oben, weiß, das gehört meinem Vater. Ja, dann sieht man das, das gehört meinem Vater. Alles gehört ihm. Darum, nichts habend, aber wir wissen, im Grunde gehört uns alles. Und im tausendjährigen Reich werden sich dann die Besitzverhältnisse ändern. Ja, aber der langen Rede kurzer Sinn. Es geht mir darum, er sagt, als Traurige, aber alle Zeit uns freuend. Man kann also traurig sein und trotzdem sich freuen. Und das ist dann eben nicht etwas so Erzwungenes, wir Christen sollten fröhlich sein. Nein. Wir sollen Traurigkeit richtig empfinden. Die meinen, man dürfe nicht traurig sein als Christ, die sind näher bei den Stoikern. Aber das waren die Philosophen, die Feinde des Evangeliums waren. Nicht wahr? Wer hat Paulus bezeichnet als Saatkrähe? Das waren die Stoiker und die Epikuräer auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17. Und die Stoiker haben gesagt, alles Leiden muss man mit stoischer Miene ertragen. Keine, da hätten die Indianer auch zugesagt, ja, Marterpfahl, so, Messer rein, ja, Pfeile, stoisch. Nein, wir dürfen das Leid empfinden und der Apostel Paulus sagt in Hebräer 12, ja, Paulus hat einen Hebräerbrief geschrieben, haben wir Beweise dafür, da sagt er, dass wenn Gott uns züchtigen muss, so ist es nicht ein Gegenstand der Freude, sondern Traurigkeit. Hernach wird sie aber die friedsame Frucht der Gerechtigkeit geben. Also wir dürfen, auch wenn der Herr mit uns schwierige Wege geht, wir dürfen traurig sein. Es ist nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit. Und in Klagelieder 2, das ist wirklich, um den letzten Resten von Stoizismus aus dem Christentum rauszujagen, geschrieben. Klagelieder 2, liest jemand am Mikrofon? Vers 19. Da sind wir in der Kriegssituation. Jerusalem wird zusammengeschlagen von den Feinden. Und auf. Der weinende Prophet Jeremia sagt,
auf, wimmere bei Nacht, bei Beginn der Nachtwachen. Schütte wie Wasser dein Herz aus vor dem Angesicht des Herrn. Erhebe deine Hände zu ihm, um der Seele deiner Kinder willen, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken.
Ja, nicht stoisch zuschauen, sondern schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Und wie macht man das Herz ausschütten wie Wasser? Ja, indem man weint. Und zwar mit Tränen. Es gibt genügend Männer, die können das gar nicht mehr. Tränen vergießen, ja. Aber das kann sogar auch wirklich Erleichterung bringen. Aber wir machen es nicht deswegen, ja. Aber eben, der Herr sagt wirklich, schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Herrn. Also das Traurige empfinden wir wirklich als Traurigkeit und trotzdem in aller Not das Bewusstsein vor dem Herrn. Er hat alles in der Hand, er hat einen Weg, ein Ziel und es wird anders kommen. Das ermöglicht dieses innere Glück als Traurige und uns alle Zeit freuend. Es gibt so ein Lied, das heißt immer, immer fröhlich, ja? Und die Melodie ist auch genauso, richtig so, ein bisschen Gassenhauer. Ich mag das Lied überhaupt nicht, weil es ja gar nicht stimmt, es ist nicht die Wahrheit. In dieser Art sind wir nicht immer, immer fröhlich. Nein, aber dieses innere, tiefe Glück, das darf der Gläubige haben, wenn er eben in der Gemeinschaft mit dem Herrn lebt. Und jetzt die zweite Frage. Kann man die Bergpredigt anwenden auf die Gemeinde oder ist das nur? Die würde ich gerne beantworten im Lauf, wie wir durch den Text hindurchgehen, wenn das recht ist. Ja, dann werden wir nämlich sehen. Aber das nehme ich schon vorweg. Wir werden nicht dazu kommen, zu sagen, wie gewisse Hyperdispensationalisten das machen. Die sagen, Bergpredigt hat für die Gemeinde nichts zu sagen, müssen wir gar nicht, praktisch gar nicht mehr studieren. Nein, wir werden sehen, die hat uns zu allen Zeiten ganz, ganz viel zu sagen. Also Hyperdispensationalismus meint eine Unterscheidung von verschiedenen Zeitepochen in der Bibel, das ist biblisch. Aber wenn man das überzieht, sodass plötzlich etwas, was zu einer vergangenen Epoche gehört, nicht mehr Bedeutung hat für spätere, dann haben wir die Bibel überhaupt nicht mehr richtig verstanden. Weil jeder Abschnitt in der Bibel hat Belehrung für alle Zeiten, und zwar praktisch, werden wir sehen. Und ich hoffe, wir haben es bereits gesehen in den ersten 12 Versen. Jetzt gehen wir gleich weiter, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Er spricht eben zu den Jüngern, nicht einfach allgemein zu den Menschen. Die Jünger sind das Salz der Erde. Frage, was sind die besonderen Qualitäten, die wir schätzen an Salz? Fragen wir zusammen. Völlig. Haltbarkeit, wodurch übrigens ist die Haltbarkeit ermöglicht? Das Wasser wird entzogen, genau. Und Wasser ist natürlich ideales Medium für Bakterien und ihre Vermehrung. Weiter.
Natürlicher Geschmacksverstärker.
Ah, also ein bisschen Salz, nicht zu viel. Ein bisschen Salz in der Nahrung macht den Geschmack besser. Jetzt noch zu einem Wasserentzug. Das führt natürlich auch dazu, dass dadurch Bakterien getötet werden. Ja? Da kann man eben Osmose machen mit den Bakterien und dann ist es kaputt. Ja. Und tötet also Salz bösartige Keime ab und dadurch kann Nahrungsmittel eben erhalten werden. Am See Genezareth hat man ja tonnenweise Sardinen fischen können und in einer Nacht unglaubliche Mengen. Und ja, Sardinen. Es gibt eben auch Süßwassersardinen. Im See Genezareth gibt es besonders viele Süßwassersardinen. Und die hat man dann gepökelt, eben mit Salz bereitet und in Türmen gelagert. Und darum kommt, von daher kommt der Ortsname Magdala, wo Maria Magdalena herkam. Magdala liegt in der Mitte des Sees Genezareth, gegen die Mitte, auf der Westseite, also der Herr Jesus von Nazareth umzog nach Kapernaum. Der direkte Weg geht durch das Taubental, und dann bei diesem markanten Berg Arbel vorbei und gerade dort ist Magdala. Magdala heißt auf Aramäisch Turm. Man könnte sagen Turmhausen. Und da gab es eben solche Türme oder mindestens einen markanten Turm, wo gepökelte Sardinen gelagert worden sind. Und so hatte man das ganze Jahr durch um See Genezareth diese Nahrungsmittel. Und in den Evangelien spielt das natürlich eine große Rolle. Denken wir an diesen kleinen Jungen mit 5 Broten und
2
Fischen. Aber was für Fische? 2 kleine Fische. Das waren Sardinen. Ja, da sind Tausende von Leuten gegangen, um diesen Mann, der von Nazareth gekommen ist, zu hören. Aber die haben nicht daran gedacht, dass die auch noch ein Picknick mitnehmen sollten. Und das war wahrscheinlich seine Mutter. Die hat dafür gesorgt, dass der Junge gehen kann, hat ihm 5 Brote, 2 Sardinen mitgegeben. Also das ist alles herausgekommen aus dem Thema Salz. Also Salz spielt eine wichtige Rolle, auch in den Evangelien. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Noch weitere Qualitäten von Salz? Ja, Carmine? Es macht durstig nach mehr. Nicht wahr? Der Apostel Paulus sagt doch in Kolosser 4, können wir das mal aufschlagen. Kolosser 4, Vers 6. Wer liest?
Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, sodass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt.
Ja, unser Wort soll gewürzt sein. Das heißt, alles, was irgendwie Keim enthält, schädliche Keime, raus. Darum sagt der Apostel Paulus auch in Epheser 5, dass unsere Rede soll keine unflätigen Worte enthalten. Ja, das sollen sich die Jugendpastoren mal merken. Es geht absolut nicht, was da geboten wird. Dass man meint, man kommt bei den jungen Leuten als cool an, nur weil man die gleiche Gassensprache spricht, nach Epheser 5, ganz klar ein Verstoß gegen das Wort Gottes. Und eben mit Salz gewürzt, eine saubere Rede. Herr Lindsay musste nach seiner Bekehrung, ein Amerikaner, musste nach seiner Bekehrung in einen Englischkurs gehen, um zu lernen, richtig zu sprechen, richtig Englisch zu sprechen. Sauber, anständig zu sprechen. Ja gut, wenn es nicht anders geht, halt auch mal einen Kurs besuchen, wie man sauber spricht. Ja, und er sagt auch, keine Witzelei, und die sich nicht geziemt und so weiter. Hurerei werde unter euch nicht mal genannt, sagt er. Das ist nicht einfach so ein Unterhaltungswort. Epheser 5, das ist eben das gesalzene Wort, aber es hat natürlich noch mehr. Carmine sagt, das macht durstig. Und ich war, manche stöhnen manchmal, ich versuche andere zu interessieren für den Glauben und die sind überhaupt nicht interessiert, meine Nachbarn, die reden über alles, aber wenn man auf Glauben zu sprechen kommt, die haben keinen Durst. Ja, was macht man dann? Ja, das Gleiche mit einem Pferd, das nicht trinken will. Was macht man? Das muss man nicht ziehen und plagen und schon gar nicht schlagen. Nein, ein bisschen Salz geben, dann kommt es automatisch. Ja, Salz macht Durst und euer Wort sei eben gesalzen, das heißt, wir müssen so sprechen, dass die Menschen interessiert werden für die Wahrheit, dass sie sehen, wie der Zusammenhang mit ihrem Leben ist, sie durstig machen. Und übrigens, man spricht von süßen Worten. Man spricht von jemandem, der sauer ist. Und das kann er auch mit seinen Worten ausdrücken, ja? Und was haben wir noch für Geschmacksrichtung? Außer süß und sauer? Wie?
Bitter.
Bittere Worte. Es gibt sehr bittere Worte. Aber sonst in der Sprache spricht man eben von sauer, von bitter, von süß, süßlich, aber von salzigen Worten spricht kaum einer. Die Bibel spricht, unser Wort soll salzig sein, damit die Leute Durst bekommen und eben eine saubere Rede.
Gibt aber und die gepfefferte Antwort.
Welche Geschmacksrichtung würdest du dazu, zuweisen?
Ja, eher so in das Salzige, ne? Oder Bittere.
Ja, eher in das Bittere, ja. Gut, also, und hier sagt der Herr, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, durch ihr Leben, durch ihr Handeln, drängen sie eigentlich das Böse zurück. Das ist aber nicht ein Kulturtransformationsauftrag. Nirgends haben wir den Auftrag, als Christen die Welt zu verändern. Da haben wir den Auftrag, das Evangelium zu bringen. Aber es sind Nebeneffekte, dass durch das Christentum wurde auch die Gesellschaft verändert in den vergangenen Jahrhunderten. Wenn man zum Beispiel nachliest bei Julius Caesar, wie er die Germanen beschreibt. Ich darf das jetzt als Schweizer nicht sagen. Er beschreibt die als wild und ganz interessante Beschreibung. Kann man mal nachschauen, auf dem Internet findet man eine deutsche Übersetzung von Julius Caesar über die Germanen. Ja, ganz wildes Volk und ich meine, das ist ja bekannt, dass es auch solche gab, die haben ihren Wein aus den Schädeln ihrer Feinde getrunken. Und das Christentum hat das alles, hat wirklich einen anderen Kontinent gemacht. Wenn man mal durchgeht durch 2000 Jahre, wie das Christentum die Gesellschaft verändert hat, das ist gewaltig. Und dann kam die Moderne. Und jetzt holt man das ganze Heidentum wieder zurück. Aber man kann sagen, als Nebeneffekt davon, dass die Gläubigen eben Salz der Erde waren, ist effektiv, dass es sich so keimabtötend ausgewirkt hat. Aber das ist nicht unser Auftrag. Das ist einfach ein Nebeneffekt. Aber der Herr sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt also, dass die Gesellschaft müsste sich an uns orientieren. Und das Traurige ist, dass die Evangelikalen heute sich orientieren an der Gesellschaft. Es ist schon verdreht. Aber der Herr sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und dann sagt er, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Da kann man es nicht mehr brauchen. Wird man unbrauchbar. Das ist ein Aufruf an die Evangelikalen, die sich der Gesellschaft, der Welt anpassen. Da wird man unbrauchbar. Aber könnte jemand sagen, wie geht das, das Salz? Die Kraft verliert. Wie macht man das? Salz ist doch Salz, oder? Ja, natürlich. NaCl bleibt NaCl. Natriumchlorid. Aber man muss ans Tote Meer gehen. Da kann man Salz gewinnen. Diese Berge, auch da die Berge von Qumran, wo man die Höhlen sieht, wo die Schriftrollen gefunden worden sind, ja, da muss man mal lecken daran. Ich meine, wenn man nach Israel geht, muss man nicht nur sehen, es sieht anders aus, es klingt anders, es riecht anders und es schmeckt auch anders. Man muss mal an den Bergen lecken, ich habe das gemacht. Ja, das ist so salzig, das ist alles voller Salz dort unten. Aber eben natürlich nicht reines NaCl, sondern das ist eben mit, sagen wir jetzt, damit mit etwas Erde vermischt und dann hat es keine Kraft. Und wenn natürlich Leute früher eben sich so als Salzersatz sowas nahmen, das nicht ganz rein war, dann ist das kraftloses Salz. Und was soll man damit machen? Ist eigentlich unbrauchbar. Man muss natürlich wirklich das Salz aus dem Toten Meer holen. Und natürlich, da gibt es ja noch verschiedene Salze. Nach Brom, Verbindungen und so weiter. Aber eben Kochsalz. Und erst dann hat es die Wirkung. Aber sobald es eben vermischt ist, verunreinigt ist, dann hat es eben keine Kraft. Und das ist das Problem. Die Vermischung mit den Grundsätzen dieser Welt. Dann wird man Salz, das kraftlos ist, unbrauchbar ist. Und dann sagt der Herr noch in Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Das ist eine gewaltige Aussage. Der Sanhedrin sagt ja von sich, er ist das Licht der Welt, der oberste Gerichtshof. Und jetzt sagt der Herr Jesus seinen Jüngern, diesen verachteten Männern aus Galiläa. Ihr seid das Licht der Welt. Also ihr habt den Auftrag, das wahre Wort Gottes, so wie ich es euch weitergebe, wo man nicht durch den Schlüssel der Erkenntnis wegnimmt, wie wir gesehen haben aus Lukas 11, sondern das wahre Licht des Wortes Gottes verbreitet. Und dann sagt er, eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Dann muss man da am See Genezareth, wenn wir da auf dem Berg sind, Har HaOsher, rüberschauen, da sieht man das Plateau der Golanhöhen auf der Ostseite. Ja, das war Illustration. Eine Stadt da oben, die kann nicht verborgen sein. Die sieht man von ganz Weitem. Und dann sagt er auch weiter, eine Lampe, die man anzündet, stellt man nicht unter den Scheffel. Das ist dann ein Maß, um Kornmengen zu messen. Deckt man nicht ab. Dann ist ja ein Licht nichts. Oder eben, man stellt es auf den Lampenständer. Und was kann das bedeuten, der Scheffel? Das Licht unter dem Scheffel? Ja.
Unter Wert.
Ja, das fällt in den Bereich von Handel und Wirtschaft und Arbeit, ja? Das sind Hinderungsgründe, dass unser Licht verdunkelt wird, dass wir gefressen werden von unserer eigenen Arbeit und das Interesse für Wirtschaft, Ökonomie, Gewinn, dass das unser Zeugnis eben zudeckt. Das meint der Herr. Also das Licht nicht unter den Scheffel stellen. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium sagt der Herr, auch nicht unter das Bett. Ja, Aktivität kann ein Hindernis, Überaktivität kann ein Hindernis werden, aber Faulheit auch. Man kann das Licht auch unter das Bett stellen, ja? Wenn man das Bett zu sehr liebt. Also Faulheit und Überaktivität. Der Herr warnt vor beidem. Und dann sagt er, ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater in den Himmeln verherrlichen. So hat also haben die Jünger des Herrn, und damit sind wir immer noch bei hundertprozentiger Anwendung, Andreas, dieser Worte auf die Jünger damals und auf uns heute. Kein Unterschied. Also bisher können wir alles direkt auf uns anwenden. Wir gehen dann nächstes Mal weiter. Aber bis Vers 16 angekommen und sogar bis Vers 20 können wir das so gut anwenden. Wir werden dann noch weiteres sehen im Folgenden. Aber wichtig, der Herr sagt, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Warum sagt er nicht das Salz der Welt? Das ist ein wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, diese verdorbene Gesellschaft zu verändern, sondern dass wir eben diese Erde als Bereich von Gottes Schöpfung, dass wir da unseren Platz einnehmen als Salz. Aber in Bezug auf eine verdorbene Welt sind wir Licht, die klarstellt, was vor Gott recht ist und was unrecht ist. Ja, dann würden wir also nächstes Mal dann weiterfahren. Wir sind jetzt, sagen wir, kommen bis Vers 17, ab Vers 18. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so kraftvoll ist und mächtig. Und danke, dass du so anders bist. Und dass wir dieses wahre Wort Gottes aufnehmen dürfen und von dir wirklich Orientierung bekommen, was gilt und was nicht gilt, was gerecht ist und was ungerecht ist. Mach dein Wort uns in unseren Herzen immer wertvoller und größer. Und so möchten wir uns auch dir für unseren weiteren Weg anbefehlen, dass du uns wirklich auch Gnade gibst, das umzusetzen und Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, zu deiner Ehre. Amen.
Amen.